FC Tickenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC-Thekenphilosophen. Ja, die FC-Thekenphilosophen heute nur zu zweit, jedenfalls physisch vor Ort. Julian muss sich entschuldigen lassen, der gute Mann hat natürlich irgendwann auch mal Urlaub, befindet sich gerade auf einer sehr schönen Insel, hören wir gleich, wo er genau ist. Und remote hat es leider nicht ganz geklappt, er hat zu wenig Internet da vor Ort gefunden, also dementsprechend müssen wir beide das hier regeln. Nämlich mein Top-Gast hier heute, der große Thomas Wagner, HSV-Fan und natürlich völlig gelassen heute, oder?
Total. Also wenn du mich vorgestern hier eingeladen hättest, glaube ich, würde ich jetzt irgendwo sitzen im Arrest oder sowas.
Hättest du ein Kleinholz aus der Bude hier gemacht.
Ne? Nein, das nicht, nicht. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ne?
Danke, danke.
Und die Bemerkung sei erlaubt, was fährt denn der Rohe Diamant jetzt schon? Klopp, wenn ein halbes Jahr hier Thekenphilosoph ist, kann er schon irgendwie auf eine Insel fahren, wo es noch nicht mal richtig, also das sind ja die ganz noblen Orte, wo du dann noch nicht mal Internet hast.
Ne? Also St. Moritz ist er noch am Arbeiten dran, aber das kommt auch noch. Ne? Also wenn man noch ein Jahr hier weitermachen.
Aber das ist so ein Typ, der traut sich wahrscheinlich auch zu, übernächstes Jahr schon in Davos den Weltwirtschaftsgipfel dann zu moderieren.
Da gehe ich fest von aus. Ja. Also an dieser Stelle natürlich nochmal schöne Grüße an Julian in seinem Urlaub. Wir werden ihn aber auch gleich hören zur Einschätzung zum Spiel und natürlich auch zu den strittigen Szenen. All das werden wir uns natürlich heute dann zu Gemüte führen, Thomas. Bevor wir das tun, möchte ich aber einer Persönlichkeit hier noch einmal Tribut zollen. Und zwar, wir haben ja alle mitbekommen, wir haben es ja auch am Trauerflor gesehen, Hannes Linsen ist verstorben. Thomas und ich hatten mehrfach Gelegenheit, bei diversen Talks ihn zu erleben. Er war sehr oft damals beim Heimspiel Fußballtalk und noch öfter beim FC-Stammtisch. Du warst 5-mal alleine mit ihm zusammen. Ja, was würdest du ihm jetzt hinterher schicken wollen? Einfach eine Riesentype, ne? Ein kölscher Type, muss man auch sagen, auch wenn er nie aus Köln kommt.
Also erstmal muss ich sagen, hat es mich total erschrocken, weil ich ihn vor, glaube ich, 6 Wochen noch gesehen habe beim Fußballquiz in Gottes grüner Wiese.
Ja.
Und so typisch für ihn, da sind dann so 30 Teams bis zu 5 Leuten, das ist halt so echt eine schöne Fußballbubble. Und plötzlich am Ende des Dings, ich hatte mit meinen Jungs, waren wir da, kommt er vorbei, schüttelt mir so die Hand und sagt so, schön, dich mal wiederzusehen und so. Ich hatte ihn jetzt auch länger nicht gesehen.
Ja.
Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es ihm nicht gut ging oder sowas. Und ich habe mich total gefreut, ihn zu sehen. Und deshalb war ich jetzt erschrocken, weil es ja jetzt auch noch kein Alter ist, wo du sagst, ne, das ist jetzt zwangsläufig. Und was soll man dazu sagen, in der Zeit, wo alles aufgeblasener wird, wo die Leute alle immer unnatürlicher werden, so ein authentischer, witziger, intelligenter Typ, der sich auch nie zu witzig genommen hat, der bei sich selbst lachen konnte. Also wenn du mit dem da gesessen hast und auch danach noch beim Kölsch, man konnte ja so herrlich mit dem lachen. Und also ganz, 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 ganz feiner Mensch. Habe ich auch bei dir noch drunter geschrieben und das finde ich echt traurig, muss ich sagen.
Geht mir genauso. Und also irgendwo, er war ja sehr oft bei uns und es gab ja damals auch tatsächlich Stimmen, die sagten, der übernachtet beim Stammtisch, aber das ist ja gar nicht so der Fall. Er war jetzt von 200 Stammtischstichen war er 16 Mal da. Mhm. Das ist natürlich relativ viel. Auf der anderen Seite aber auch, es war jedes Mal ein Gewinn. Ne?
Wollte also ich gerade sagen, es war diese, immer gut.
Ja, diese Fachkompetenz gemixt mit seinem Humor. Ne? Ja. Und natürlich auch, er war ja auch eine Anekdotenschleuder.
Ne? Ja, absolut.
Also was er dann teilweise rausgehauen hat. Eine Sache muss ich ja heute noch mal erzählen. Da ging es um dieses ganze Overath-Thematik damals, ne, als Präsident. Und da war er natürlich dann auch oft eingeladen. Und da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder ob du da in dem Moment auch dabei warst, ob er mal mit Overath ein längeres Gespräch gehabt hatte. Dann hat er in seiner ihm eigenen Art gesagt, ja, ich hatte mit ihm mal einen längeren Austausch. Ne? Ich kann mich sogar noch ein bisschen an den Wortlaut erinnern. Das ging so, das war auf dem Platz in den frühen 70ern. Ne? Ich habe ihn ein bisschen bearbeitet und das hat ihm nicht so gefallen. Dann hat er irgendwann zu mir gesagt, da hat er mit mir gesprochen, hat gesagt, hören's, Hannes, ne? Wenn du mir noch eben auf die Föße trittst, dann hol ich den Simmet.
Das war ja immer der Spruch.
Das war mein Gespräch mit Wolfgang Overath. Ja. Also so hat er es dann auch gesagt. Ja. Und die Art und Weise, wie er es rübergebracht hat, war natürlich dann, da lag ja wieder der Saal auf der Ehe.
Ja, vor allen Dingen allein, dass er dreimal mit Jean Löring immer wieder als Trainer, ich habe letztes Mal die Vertragsdetails gelesen. Löring hat ja irgendwie dann geschrieben, er muss für 3 Jahre mindestens bleiben, beziehungsweise er darf ihn auch 3 Jahre nicht feuern. Nach 2,5 Jahren wurde er dann doch gefeuert. Und dass er auch immer wieder zu seiner Fortuna zurückgekehrt ist. Also irgendwie auch eine richtig treue Seele, ne?
Absolut. Und ja, irgendwie auch so wirklich eine kölsche Figur geworden. Er kommt ja aus Wachtendonk. Das ist ja schon jetzt nicht unbedingt hier wirklich zentral hier in Köln, sondern halt ein bisschen weiter außerhalb, sage ich mal. Ich glaube, der hat sich hier halt hier in Köln so wohlgefühlt. Hat ja auch hier am Ende gewohnt und Südstadt sowieso. Dann aber auch die Zeit beim FC und dann... Also wir werden ihn wirklich vermissen. Also er hinterlässt wirklich eine Lücke und wirklich sehr, sehr schade, dass es dann bei den Thekenphilosophen nicht mehr geklappt hat. Auch ich habe da vor kurzem drüber nachgedacht, könnte ich mich heute noch für ohrfeigen, dass ich es nicht gemacht habe. Aber nun gut. Also den Hinterbliebenen natürlich alles erdenklich Gute. Wir sind bei euch und wir werden ihn wirklich, wirklich arg vermissen. Und farewell, Hannes Linsen.
Macht gut, Hannes.
Ja, jetzt müssen wir aber dann zum Aufreger der Woche kommen, muss man einfach mal so sagen. Wollen wir erstmal den Julian hören, weil dann glaube ich, dann bist du auch wieder richtig auf Zinne, wenn du das hörst.
Also ich befürchte ja.
Wollen wir mal hören, was Julian zu dem Spiel gesagt hat, wenn auf Malta gibt es vielleicht kein Internet, aber irgendwie hat er das Spiel trotzdem verfolgen können.
Ja, guten Morgen aus Malta, aus der Heimat von Michael Mifsud. Veggi, liebe Grüße natürlich auch an dich. Du wirst mit Sicherheit aufklären können, für welchen Bundesliga-Verein der größte maltesische Fußballer aller Zeiten aufgelaufen ist und auch mal zwei Treffer erzielte. Zum Spiel selbst. Insgesamt finde ich, der Sieg des FC geht in Ordnung, weil wir einfach das mehr an Torchancen und klaren Torchancen hatten und auch in der ersten Halbzeit, finde ich, die deutlich reifere Spielanlage an den Tag gelegt haben und da auch mehr Chancen hatten. In der zweiten Halbzeit schlug es dann mehr und mehr zum HSV um und es gab auch wirklich eine Phase trotz neun Mann, wo ich das Gefühl hatte, der nächste hohe Ball, der sitzt und das könnte das 2-2 sein. Also so gesehen wäre ein Unentschieden am Ende nicht unverdient gewesen, aber dennoch finde ich, das ist vertretbar, gerade weil es einige Szenen gab, wo dann doch der Deckel hätte drauffallen können. Beispielsweise kurz vor dem 2-1 hat Aachen eine Riesenchance zum 3-0. Naja, aber losgelöst dessen, natürlich fiel das Ergebnis am Ende zu hoch aus. Ich finde, der Sieg geht trotzdem in Ordnung. Aber es gab natürlich unheimlich viele diskussionswürdige Entscheidungen. Ich handle die mal ganz kurz ab mit meiner Einschätzung. Die VAR-Thematik wird, finde ich, mehr und mehr zum Fiasko. Immer von Jahr zu Jahr wird es... auf keinen Fall besser, mehr schlechter, weil es immer undurchsichtiger wird, trotz der Durchsagen im Anschluss. Was hat er jetzt genau überprüft? Das erste Foul, das zweite angebliche Foul oder dann doch die Abseitsstellung von Königsdörfer, der ihm die klare Sicht versperrt. Ich blicke da nicht ganz durch. Für mich war es auf jeden Fall ein Foul an Martel, von daher auf jeden Fall zu Recht das Tor aberkannt. Allerdings diese 6 Minuten, das kann und darf nicht sein, ganz einfach. Wenn die in diesen 6 Minuten das brauchen, um das sowas herauszufinden, dann ist das zu lang. Da muss es eine Zeitlimitierung geben, meiner Meinung nach. So kann das nicht weitergehen. Die erste Gelb-Rote für Ferrai, für mich eine ganz klare Sache. Auch wenn er leicht ausgerutscht ist, er geht mit so einer Dynamik rein, in dem Wissen, dass er vorher diese gelbe sich gefangen hatte, eine Minute vorher. Also für mich klare Kiste, klares Gelb-Rot. Die Sache mit Vieira gestaltet sich, finde ich, deutlich anders. Da fehlt dem Schlager das so oft zitierte Fingerspitzengefühl. Meiner Meinung nach darf man ihn da nicht runterstellen und hätte diese Schlussphase nicht zusätzlich überhitzen müssen. Ganz einfach. Also auch wenn seine Ausführungen danach waren, ja, hätte es ihm mehrfach schon gesagt während des Spiels. Das reicht für mich nicht. Ich möchte allerdings anmerken, ich finde die erste Gelbe an Vieira, die hätte es niemals geben dürfen, weil das ursächliche Foul hat Rembeck gemacht, weswegen El Mala fiel. Und das ist für mich eine klare Gelbe und der wäre dann mit Gelb-Rot vom Platz gegangen. Habe ich mir mehrfach noch angesehen. Vieira war zwar am Dauerschubsen und Zupfen, aber Rembeck hat El Mala gefällt, wie gesagt. Und dann wäre das auf jeden Fall eine Gelb-Rote gewesen. Das wäre dann in der 74. gewesen. Ja, so viel dazu. Und euch eine schöne Aufnahme. Und ich bin gespannt, was ihr da diskutiert. Und ist ja auch schön, dass wir nicht nur den schönsten, sondern auch kompetentesten HSV-Fans Deutschlands für diese Runde dabei haben. Also in dem Sinne, schöne Grüße aus Malta.
Also charmant kann er auf jeden Fall.
Ja, ja, ich meine, er muss ja auch sehen, dass er mit dir noch einen Kaffee trinken kann. Aber also, ich denke, das ist nicht das Problem. Aber
überhaupt nicht. Um es aufzulösen, Mifsud, Kaiserslautern gespielt.
Ja.
Das war ja die Frage. Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also ja, ein paar der Dinge, die er ausgeführt hat, sind natürlich nicht falsch. Ich will es mal so sagen. Ich glaube, dass aufgrund der Schlussphase ein 2-2 das absolut gerechte Ergebnis gewesen wäre. Ich sehe es genau wie Der Kollege, erste Hälfte geht klar an den FC, ohne dass jetzt das ein Feuerwerk war, aber da war der HSV eher mutlos und das 1-0 zur Pause war verdient. Ich gehe kurz mal auf die einzelnen Szenen ein, aber auch, finde ich, auf eine gesamte Spielleitung. Also VAR-Thematik, das Erste. Ich finde schon, dass man sagen muss, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.
Ja.
7 Minuten sind mir auch zu lang, aber wenn es nur 3 Szenen sind, die man theoretisch überprüfen muss, dann kann das schon mal vorkommen. Ich finde zum Beispiel das Tor von Vuskovic, den er macht, da ist er, glaube ich, 3 Zentimeter im Abseits. Aber das ist halt nun mal, jetzt wird ja schon wieder darüber nachgedacht, ob man 10 Zentimeter Toleranzbereich gibt. Was machst du denn dann bei 10,8 Zentimeter? Da hast du ja dasselbe. Also damit müssen wir uns abfinden und dann ist das auch zu Recht einfach kein Tor. Hier ist ein bisschen so der Eindruck erweckt worden, okay, ich checke abseits. Ich finde auch, dass man darüber nachdenken kann, weil Königsdorfer läuft schon in den Schuss. Wenn es da abseits gegeben hätte, hätte ich mich jetzt auch nicht darüber beschwert. Natürlich musst du auch die Entstehung zu dem Ding hinmachen, aber es hatte tatsächlich, und da bin ich bei unserem Trainer, so ein bisschen den Anschein, okay, also abseits ist es nicht, dann gucken wir jetzt mal weiter. Gab's da vielleicht noch was? Und das, glaube ich, macht die Zuschauer auch verrückt, weil du ja irgendwie denkst, okay, das Erste wird gecheckt, aber trotzdem wird jetzt noch mal geguckt, ob es vorher was gegeben hat. Und ich finde, bei diesen Foulspielen ist es eine Thematik, je länger du da drauf guckst und wenn du nur ein Standbild hast, dann sagst du natürlich, okay, was macht der Ellbogen vom Philipp im Gesicht von Martel? Aber ich finde, in der Dynamik des Spiels hat Martel den Kopf auch sehr tief. Und ich finde nicht, dass es unbedingt ein Foulspiel, also wenn du es direkt siehst und abpfeifst, dann sage ich, okay, das ist vom Schiedsrichter die Wahrnehmung.
Für mich war es eher abseits. Also
für mich ist es nicht so ein klares Foulspiel, dass ich sagen muss, das ist eine, und das müsste es ja sein, eine glasklare Fehlentscheidung. Und damit sind wir auch beim Punkt Zeit. Auch wenn es 3 Sachen sind. Also wenn ich 7 Minuten brauche, um etwas zu überprüfen, dann finde ich was. Finde ich, schließt sich der Begriff absolute Fehlentscheidung schon aus. Das kann es dann nicht sein, ne? So, dann hättest du das 2-1 gehabt. Das fällt dann ein bisschen kurz danach. Die gelb-rote Karte Ferrei finde ich noch am ehesten auch nachvollziehbar, weil man schon argumentieren kann, wenn du gelb hast. Aber du siehst halt ganz klar, und der Schiedsrichter steht doch daneben, der sieht überhaupt nicht, wo der A hinläuft, und B rutscht der einfach ganz klar aus. Und mit dem Ausrutschen, dieses Argument war in der ersten Hälfte entscheidend, dass ein FC-Spieler...
Keins, ne?
Genau, ich glaube, keins war es, dass er keine gelbe Karte bekommen hat. Und dann finde ich, bist du bei dem Thema, wie manage ich denn das Ganze? Wie mache ich auch eine Spielleitung? Und Vieira, muss ich sagen, das ist für mich... Also die Argumentation ist für mich absolut unverständlich. Ich bin der Erste, der immer sagt, lass die Schiris in Ruhe. Übrigens können wir auch mal darüber reden, wie die Bänke sich aufführen. Und die Bank vom FC ist sicherlich auch keine der ruhigeren Bänke. Also wenn ich jetzt sage, wer irgendwie Hektik reinbringt. Wenn der Vieira seit der ersten Hälfte nur am Texten ist, man muss auch mal zur Kapitänsregelung übrigens sagen, natürlich soll nur der Kapitän sprechen, aber wenn ich als Spieler selber der bin, der in der Aktion drin ist, und das war er ja, mit gelber Karte, mit dem aberkannten Tor, dann darf man ja schon auch was sagen. Und wenn er in so einer Situation da drauf macht, also der kann mir doch nicht erzählen, dass er sich 50 Minuten lang beschimpfen lässt von dem, angeblich, wo es übrigens Aussage gegen Aussage ist, und dann macht er so und dann fliegt er vom Platz. So hat es nämlich dann den Eindruck gehabt, okay, also, der FC ist die bessere Mannschaft, der HSV dreht das Momentum, es steht 2-1. Okay, jetzt sind wir nur noch zu 10. Und trotzdem sind wir noch die bessere Mannschaft. Und jetzt stelle ich den aber jetzt runter, damit ist jetzt immer Ruhe in der... Also, das ist jetzt übersteigert, aber so hat man sich gefühlt in dem Moment.
Ich kann das super nachempfinden.
Und das hatte mit Spielmanagement, und natürlich gibt es auch Fingerspitzengefühl, das hatte damit leider gar nichts zu tun.
Okay. Dann versuche ich es jetzt mal von meiner Seite aufzudröseln. Am Ende ist es ja eh egal, was wir sagen. Aber trotzdem muss ja auch jede Stimme, ne? Auch wir müssen ja mal was dazu sagen.
Natürlich, am Ende kann es ja auch jedem FC-Fan eh egal sein, weil die Punkte sind ja hier.
Dass wir jetzt so entspannt sind, hat natürlich damit zu tun, dass es tatsächlich mal für uns gelaufen ist. Und zwar in einer Tour nur, ne? Also das ganze Spiel ist ja im Prinzip jede einzelne Entscheidung. Das
hat ja selbst Kwasniok nachher gesagt,
ja,
dass jede 50-50-Entscheidung für den FC gelaufen ist.
Der Witz ist ja sogar, dass die Fehlentscheidung gegen uns ja sogar noch entgegenkam, weil beim 1-0 hätte es ja eigentlich Ecke geben müssen. Mhm. Ne? Das war ja eine ganz klare Ecke für den FC, hat er nicht gesehen. Gut, kann passieren. Mhm. Und dann macht ja der Torhüter dieses merkwürdige Anspiel.
Und dann Lokombo rutscht weg.
Ja, passiert halt, ne? So sind ja auch nur Menschen. Aber das wollte ich nur damit sagen. Das war, glaube ich, das Einzige, wo es mal ein bisschen gegen den FC ging. Ansonsten ist jede einzelne Entscheidung für den FC ausgefallen. Sie war aber auch nicht in jedem Fall total falsch. Das ist jetzt nicht so beim Bayern-Spiel. Dieses Abseits war Abseits. Mhm. 1 Meter. So, das ist unstrittig, ne, im Nachhinein. Ne? Wenn man VAR gehabt hätte, wäre es vielleicht gut ausgegangen. Hier ist es jetzt so, dass du immer irgendwie eine verschiedene Auslegung dafür hast. Und auch das Thema Fingerspitzengefühl eine Rolle spielt. Das sind keine klaren Fehlentscheidungen, wie ich finde. Womit fangen wir an? Natürlich mit dem 1:2. Meiner Meinung nach darf das Tor nicht zählen, weil tatsächlich dieser Abseits Königsdörfer, der ja sowieso ein bisschen unglücklich war an dem Spiel.
Das ist leider noch...
Läuft da ziemlich...
deutlich dargestellt.
Ja. Wie falsch hält rum, ne? Also, das war die eine Szene. Das Foul, was angeblich dann gegeben wurde, das war wieder, und da bin ich bei dir, dieses, ich suche jetzt noch was. Und das ist immer so ein Gefühl, ich habe, also wenn die noch weiter könnten, würden die bis zum Anpfiff zurückgehen und gucken, ob nicht einer mit dem Fuß irgendwie schon im Spielfeld gestanden hat, bevor er angepfiffen hat. Ne? So weit würden die zurückgehen.
Das ist, da, also muss, das, da muss man den Schiedsrichter, genau. Ich wollte sagen, du hast schon, wenn ich das nur sagen darf, als Regel steht die Regel, du musst den Angriff überschauen, und wenn der dann vielleicht im Keller sagt, guck mal da drauf, ob das mit dem Ellbogen, also ich will jetzt auch nicht mich total auf die Schiedsrichter ein, ich möchte diesen Job überhaupt auch nicht machen, um Gottes Willen. Aber der Eindruck, den du sagst, der sich verhärtet, wenn du da 7 Minuten, in Düsseldorf haben sie, glaube ich, 9 Minuten gewartet, der ist halt dann leider verheerend. Ja,
wir suchen was. Ne? Genau. Und das haben wir beim FC auch schon oft genug erlebt. Und jetzt komme ich nochmal zu der eigentlichen Szene. Für mich ist es eigentlich kein schweres Foul. Also und schon gar nicht eine totale Fehlentscheidung. Es ist einfach so eine Grenzsituation, ne, wo man sagt, okay, der Arm hat da oben nichts zu suchen, hat ja sogar der HSV-Trainer am Ende gesagt, also Polzin. Aber ich fand das, also Martel hat sich überhaupt nicht beklagt. Ne, der hat sich zwar die Arme gehoben,
aber ich Motto, eher aber das Ding,
da ging es eher um die Gesamtsituation.
Hab ich auch den Eindruck gehabt,
ja. Also das Tor war in dem Moment komplett unstrittig, was diese Foul-Situation angeht. Für mich war es keins. Von daher fand ich es auch am Ende wirklich blöd, dass es dafür gegeben wurde und nicht das Abseits. Weil das Abseits hätte ich viel eher noch nachvollziehen können. Am Ende war es aber, glaube ich, dann doch gerecht, dass das Tor nicht gegeben wurde, weil irgendein Vorfall war halt dann doch da. Ne? Aber gut, das ist die eine Szene. Dann die gelbe Karte von Ferrei. Da muss ich wirklich sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung als du, weil die Art und Weise, wie er da rein, also springt fast schon und dann natürlich ausrutscht, das wollte er nicht, aber er ist da schon sehr aggressiv mit starker Intensität reingesprungen. Das ist ein anderes Reinrutschen, als wenn du, sag ich mal, von der Seite kommend versuchst, den Ball noch zu erwischen und dabei den Spieler triffst. Ne? Also da kann man schon Unterschiede machen. Vielleicht kannst du dich an das Bayern-Spiel erinnern. Da hat El Mala nach drei Minuten schon die gelbe Karte bekommen, auch für ein Reinrutschen. Das war okay. Das kann man so entscheiden. Ich fand's nur ein bisschen grenzwertig, weil er hinterher dann diese Linie nicht weiter fortgesetzt hat, vor allem bei den Bayern-Spielern nicht. Aber gut.
Aber da geht das meine ich ja. Ich habe ja auch gesagt, Ferrei kann ich am ehesten verstehen, aber es geht hier um eine Linie in einem Spiel.
Ja.
Und wenn ich dieses Rutschen explizit in der ersten Hälfte halt als strafmildernd gebe, dann finde ich, ist das auch wieder unglücklich, wie du es ja auch gesagt hast, dass jede entscheidende Situation gegen uns unglücklich läuft. Aber wenn ich mir das auch gefallen lasse und sage, okay, das ist eine Kammsituation, wenn er ihn runterschickt, dann muss er sich auch geschickter anstellen. Dann verstehe ich halt die andere gelb-rote Karte noch viel weniger, weil das hat dann schon was für mich auch zu tun. Ich soll ja als Schiedsrichter dieses Spiel leiten, und dieses Spiel stellt sich mir dar, dass der FC verdient führt, dass der HSV aber immer stärker wird und dass er kurz vor Schluss, und das muss man ja schon sagen, wie wir selbst mit 9 Leuten gespielt hat, die hatten ja so dicke Eier nachher. Eigentlich wäre ja sogar fast mit 9 Mann der Ausgleich noch drin gewesen, wenn der Remberg nicht so blöd wegrutscht. Und wenn ich als Schiedsrichter eh schon zweimal, der weiß ja schon auch selber, okay, also das als Tor abzupfeifen ist schwierig, den jetzt noch runterzustellen, und dann suche ich mir den anderen noch raus, der mir angeblich seit 50 Minuten schon auf die Nerven geht, das hat für mich nichts mehr mit einer Spielleitung zu tun, die ich gut finde.
Also ich glaube, das hat das Spiel dann endgültig entschieden.
Genau.
Weil, ich sag mal so, mit 10 gegen 11, das kannst du immer noch kompensieren. Das ist gerade in den Schlussminuten, wo du dann auch, sag ich mal, sowieso All-In spielst, auch wenn du 11 gegen 11 machst, um noch den Ausgleich zu erzielen, gar nicht so entscheidend. Aber mit 9 gegen 11 ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Geschichtlich gab es da aber schon mal was, erzähle ich dir gleich was zu. Wie auch immer, auf jeden Fall, diese rote Karte für Ferrei hat das Spiel am Ende, nicht für Ferrei, für Vieira hat das Spiel am Ende entschieden. Und was ich daran tatsächlich merkwürdig fand, war, dass er es wirklich so, ich sag mal, in dieser Phase gemacht hat. Also gebe ich dir vollkommen recht. Dann kam die Erklärung. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn das denn stimmt, und er vorher, ich sag mal, den Kapitän gewarnt hat, den Spieler selbst mehrfach gewarnt hat und auch den Trainer gewarnt hat, wenn das stimmt. Du sagst gerade, da steht Aussage gegen Aussage. dann ist es erklärbar. Dann kann ich es sogar verstehen, dass er ihm dann irgendwann... Nee,
kann ich immer noch nicht verstehen.
Nee, warum?
Also ja, weil also ich gehe in der Halbzeit zum Kapitän und zum Trainer und sage, pass mal auf euer, euer Spielgestalter da, der ist die ganze Zeit nur am Texten. Jetzt haltet den mal zurück. Und dann lässt er sich das aber 40 Minuten weiterhin gefallen. Was ist denn das für eine Erklärung? Ja. Also wenn ich in der Halbzeit zu ihm hingehe und sage, der darf das nicht mehr machen, dann ist doch beim zweiten Mal ist doch Schluss. Und wenn die Erklärung dann ist, der hat aber trotzdem einfach 40 Minuten weitergetextet. Also nach 40 Minuten und dann macht er so. Und dann ist das Maß voll. Das stimmt für mich einfach, passt diese Geschichte von hinten und vorne nicht.
Dann hätte er die gelbe Karte vorher zeigen müssen.
Natürlich.
Wäre die ja vor der ersten gekommen.
Ich sage auch noch nicht mal, ich habe mit Vieira natürlich nicht gesprochen. Aber Paulsen sagt ja, mein Gott, also ich darf ja schon als Spieler, wenn was gegen mich gepfiffen wird, noch eine Aussage machen. Und dieses, der hat mich die ganze Zeit rumgetextet, das hat er jetzt gesagt. Wir würden jetzt erstmal sagen, okay, wenn der Schiedsrichter das sagt, dann müssen wir dem ganzen Glauben schenken. Aber es passt für mich nicht ganz zusammen, weil wenn einer in der Halbzeit schon verwarnt wird über den Kapitän und textet 40 Minuten weiter, dann dürfte der nicht mehr 40 Minuten am Platz stehen.
Thomas, wir sind uns ja wohl einig, dass jeder Trainer ihn normalerweise ausgewechselt hätte. Ja. Vor allen Dingen, wenn er sieht, dass er weitermacht.
Genau, wenn das wirklich so ist, dass ich habe das dem Trainer gesagt und dem Kapitän. Und wenn, du hast ja als Trainer auch das Gefühl, der kriegt sich jetzt gar nicht mehr kontrolliert, da hole ich den raus. Also für mich war das nicht ersichtlich.
Hast du denn von Polzin noch mal was gehört? Hat er im Nachgang, weil er hat ja in den Interviews, ist er ja auf diese Warnung des Schiedsrichters nie eingegangen.
Ich habe das jetzt auch nicht gehört. Ich habe nicht mit ihm irgendwie...
Ich hatte irgendwas gehört, was wo irgendwas da steht, Aussage gegen Aussage.
Nein, Aussage gegen Aussage sage ich jetzt einfach nur, da steht die Aussage von Schlager, der hat mich eigentlich über 50 Minuten, was hat er gesagt, zugetextet, beleidigt, wie auch immer. Und die Hamburger haben gesagt, das war ein ganz normaler Austausch. Okay. Also das hat ja Paulsen gesagt. Also deshalb habe ich das jetzt überspitzt auf Aussage gegen Aussage. Ja. Ich bin der Erste, der sagt, was sich die Schiedsrichter teilweise gefallen lassen müssen, auch von den Bänken, auch an Begriffen, das ist teilweise Wahnsinn. Aber ich finde, als erfahrener Schiedsrichter, und dazu gehört ja Schlager auch, kannst du das auch ein bisschen anders wegatmen. Ich habe in der vergangenen Woche ein paar Spiele gesehen, da waren auch ein paar Sprüche von Spielern gegenüber vom Schiri, da hat der Schiri gesagt, pass mal auf, geh mir nicht auf den Sack, wenn du noch einmal so einen Mist redest, dann stell dich immer runter. Und dann wusste der auch, was da los ist. Ja. Also man kann so ein ganzes Ding auch ganz anders handeln. Und für mich passt dieser Ablauf, den er da beschreibt, einfach nicht zusammen. Weil wenn du in der Halbzeit den letzten Hinweis bekommst, der Typ fliegt runter, und dann macht er ja angeblich, wie Schlager sagt, 40 Minuten weiter und dann entscheidest du dich dazu, passt für mich nicht.
Ja, dann hätte er natürlich früher schon reagieren müssen. Genau. Oder wie gesagt, wenn er es dem Trainer gesagt hat, und das ist das, was für mich nicht passt, ne, dann hätte Polzin reagieren müssen. Wenn nicht, war es ein Trainerfehler, oder?
Ja, wenn er zu dem sagt, bei einem Wort noch fliegt er raus, dann würde ich schon vom Trainer erwarten, dass er ihn rausnimmt. Aber so schätze ich nicht ein, dass er das dann einfach ignoriert.
Ja, kommen wir vielleicht auch mal zum eigentlichen Spiel, weil ich glaube, wir können das ja natürlich jetzt am Ende nicht mehr lösen. Es ist total negativ. Für uns ist alles gut gelaufen, für euch ist alles negativ gelaufen und das hat das Spiel am Ende.
Also das einzige Argument, was ich nicht, also ich muss ehrlich sogar sagen, natürlich im eigenen Haus, meine jüngste Tochter ist ja FC-Fan, ich habe natürlich auch in meinem Freundeskreis viele FC-Fans und ich muss ehrlich sagen, gefühlt von 10 WhatsAppen, die ich nach dem Spiel bekommen habe, auch wenn ich gesagt habe, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch, das gehört auch dazu, schreiben mindestens 8, eigentlich hättet ihr einen Punkt verdient gehabt und ich finde schon, dass das auch ein Stück weit unglücklich gelaufen ist.
Wir hätten es nicht beklagen können.
Für uns. Und das einzige Argument, was für mich ein bisschen schief ist, ist, dass es Leute gibt, noch nicht mal unbedingt FC-Fans, die sagen, ja, ihr habt ja in Heidenheim Glück gehabt mit einem Elfmeter. Das stimmt, haben wir Glück gehabt. Und der FC hat Pech gehabt im Pokal. Aber ganz ehrlich, ich hätte die 3 Punkte am Sonntag lieber genommen, als das Weiterkommen im Pokal. Angesichts der Situation in der Tabelle. Also es wäre, wir reden jetzt, ich sage jetzt einfach 3 Punkte, einen Sieg. Verstehe. Ich denke, am Ende wäre ein Unentschieden. Das habe ich ja eben gesagt, das gerechte Ergebnis.
Das wäre eigentlich das für das Spiel passende Ergebnis gewesen. Wir freuen uns natürlich über die 3 Punkte, wissen aber auch, wir freuen uns auch deswegen so, weil das Unentschieden möglich gewesen wäre und auch nicht unverdient. Der HSV hat eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Aber was war in der ersten los? Vielleicht kommen wir jetzt mal auf das Spiel taktische und auf das eigentliche Spiel zu sprechen. Die haben ja am Anfang so beide ein bisschen den Eindruck vermittelt, ne, so ein bisschen Schattenboxen. Ne? Ja. So mal gucken, wer macht den ersten Fehler. Und so, der FC war dann so moderat besser. Der HSV hat sich irgendwie schwer getan. Ja. Also war es vielleicht auch die Aufstellung von Kwasniok, die da ein bisschen überrascht hat, dass da auf einmal keins rumturnte, mit dem man sicher nicht gerechnet hat?
Das glaube ich nicht, dass man mit dem gerechnet hat, aber ich würde es eher so empfinden, dass der FC mit Dortmund und den Bayern eine schon intensive Woche hatte. Finde das, was Kwasniok macht mit der Aufstellung, bemerkenswert, wie er permanent eigentlich durchwürfelt und damit auch viele Spieler bei Laune hält. Das ist natürlich wie alles im Trainerjob. Wenn er keine Punkte macht, dann sagen die Leute, was ist denn da eigentlich los? Warum findet der denn keine Aufstellung? Und hier ist es gerade ganz genau richtig. Und ich finde, er schafft es auf bemerkenswerte Art und Weise, genau die Spieler am Samstag aufzustellen oder am Sonntag, die für den Gegner und vielleicht auch von der Kraft her am besten funktionieren. Das ist schon stark, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube eher, dass es so war, dass der HSV gedacht hat, okay, wir haben unsere Stärken eh im Umschaltspiel, dann lass den FC mal das Spiel machen, weil ich finde, es ist dann schon auch nachvollziehbar, dass du sagst, der FC ist die Heimmannschaft, der FC ist besser gestartet, die Mannschaft wirkt irgendwie in sich gefestigt, das ist der Favorit in so einem Spiel. Und der FC seinerseits konnte halt schon auch ein paar Spiele zuletzt auch aus einer gepflegten Außenseiterrolle spielen, zwar trotzdem mit Mut, und weiß aber auf der anderen Seite, okay, jetzt spielen wir zu Hause, die geben uns erstmal den Ball, sind aber gefährlich im Umschaltspiel. Deshalb, wie du sagst, würde ich sagen, Schattenboxen. Und der FC war die aktivere Mannschaft, deshalb ist die Führung auch verdient, obwohl sie natürlich aus unserer Sicht total unglücklich und überflüssig fällt.
Der FC wollte das Geschenk ja erstmal gar nicht annehmen.
Das stimmt, das Tor ist natürlich an Kuriosität nicht zu überbieten. Ja. Und dann hast du nochmal ein, zwei Gelegenheiten auf HSV-Seite, wo dann auch Königsdörfer einmal in den Ball da praktisch reinspringt. Also der spielt halt im Moment maximal unglücklich. Ja. Und ich finde, das interessiert die Zuschauer wahrscheinlich gar nicht so viel. Ich finde es gut, wenn ein Trainer sagt, ich halte an meinem Spieler fest. Aber jetzt seit 9 Spielen, davon waren maximal 2 ordentlich. Ich bin eigentlich Königsdörfer-Fan. Ich finde, dass der viele Skills hat. Aber ich finde, du musst jetzt irgendwann Glatzel auch mal eine Chance geben, weil der spielt in Heidenheim gut und hat in der 90. Minute eingewechselt. Also das verstehe ich nicht.
Ganz ehrlich, ich habe vor Glatzel mehr Angst gehabt als vor Königsdörfer. Ja. Der hat zwar letztes Jahr die 2 Tore gegen
genau, und der passt auch gut zum
Glück bei.
Ja, ja, klar.
Aber damals war er auch besser drauf, ja. Also muss man auch sagen. Glatzel ist so ein Typ, der kann immer ein Tor machen.
Genau. Und deshalb war, um deine Frage zu beantworten, was war in der ersten Hälfte los? Ich finde, du hattest vorne gar keine Anspielstation. Und hast auch irgendwie nicht so dein Herz in beide Hände genommen, wie es in der zweiten Hälfte der Fall war.
Auf jeden Fall hat dann in der zweiten Halbzeit, also die erste Halbzeit würde ich jetzt nicht komplett weglassen. Ich fand, der FC hat das schon ordentlich gemacht. Mhm. Und hast ja auch gesagt, verdiente Führung. Das Tor nochmal, also dass Ache es gemacht hat, hat mich natürlich unheimlich gefreut.
Ich finde, der hat übrigens ein gutes Spiel gemacht.
Also der hat sich, ich glaube, da war auch so ein bisschen das Pokaltor, auch wenn es am Ende dann doch deutlich verloren ging. Hat ihn
aber vor allen Dingen muss ich sagen, ich habe ja damals auch am Anfang gesagt, sehr guter Stürmer. Die Frage ist, wie er körperlich drauf ist. Das ist, glaube ich, auch ein Problem. Wenn du siehst, wie er bisher gespielt hat, aber ich finde, er hat einen guten Eindruck gemacht.
Er hat dann auch schon gegen Bayern ganz gut ausgesehen. Ich habe auf einmal das Gefühl, der ist in den letzten Wochen wieder deutlich beweglicher geworden. Mhm. Scheinbar ist das Thema Fitness da auch irgendwie.
Ja, anscheinend wird auch gut gearbeitet mit ihm.
Ja. Also da hat man ihn jetzt endlich da, wo man ihn haben wollte. Und dann kann er zur Waffe werden.
Definitiv.
Ne? Auch wenn das natürlich ein Abstauber war. Aber dafür muss, wie sagt man so schön, da muss ein Mittelstürmer stehen.
Genau, da muss das steht nicht auf dem Einzelnen nachher drauf. Da muss sich keiner für schämen.
Nee, absolut nicht. Also dann kommt diese zweite Halbzeit. Und das ist dann, das fängt ja schon direkt nach 30 Sekunden der HSV mit Lukonga, ne, glaube ich, diese Torchance gehabt. Und ich habe gedacht, was ist denn auf einmal mit dem FC los? Ne? Kwasniok sagte ja hinterher, ja, jetzt haben wir auf einmal was zu verlieren gehabt. Dann gehst du durch diesen wirklich schönen Freistoß von Kainz. Erste Mal, dass der mal so ein Tor macht. Also ein Freistoß, 2-0
in Führung. Aber übrigens muss man noch sagen, also ich glaube, der trifft so oft gegen uns, damals bei Werder echt? Schon. Ja, ja. Hat echt ein richtig gutes Spiel gemacht. Ist ja sicherlich für ihn auch keine so ganz einfache Situation. Stimmt. Vor 2 Jahren gefühlt noch ein Leistungsträger, einer, der vorangehen sollte, spielt jetzt dafür weniger, aber Top-Spiel gemacht, muss man sagen.
Dann gibt dieses 2-0 null Sicherheit. Ne? Mhm. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann fällt ja dieses vermeintliche 2-1, haben wir ja jetzt schon in epischer Breite besprochen, was da nicht zählt. Aber der HSV, da muss man sagen, Hut ab, eine richtig gute zweite Halbzeit. Dompe haben die überhaupt nicht gestoppt bekommen. Mhm. Ne? Da kannst du aufstellen, wie du wolltest. Sebulonsen hat es ja nachher auch nicht geschafft, der dann kam. Also muss man schon sagen.
Ja, vor allen Dingen auch die ganze Körpersprache, die Energie, die halt auch einfach rüberkam. Wir wollen dieses Ding jetzt noch drehen. Und das war, glaube ich, auch zu spüren und hat, denke ich, den FC auch schon ein Stück weit beeindruckt.
Ja, und das dann kam, da hätte ich jetzt gerne auch, deine Meinung werde ich natürlich auch dazu abfragen, aber für mich, also gerade weil Julian halt noch fokussierter auf den FC ist, für mich waren das die schlechtesten 20 Minuten der Saison, die dann folgten nach diesem 2-1. Der FC hat geschwommen bis zum geht nicht mehr. Jetzt kann man sagen, HSV stark, ja, aber warum hat das dem FC denn keine Sicherheit gegeben? Du verfolgst den FC ja auch. Ja, ich habe es nicht verstanden, warum man auf einmal so geschwommen hat.
Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich würde jetzt einfach nur mal Ja, ich würde zwei Dinge ansprechen. Ich glaube schon, dass diese beiden Spiele vorher Kraft gekostet haben. Und ich glaube auch, dass die ganze Saison schon, wir sind jetzt so in so einem, sind jetzt so Mitte der Hinrunde, fast schon über 50% der Spiele bis Weihnachten gespielt. Das ist schon auch ein, ich glaube, dass Kwasniok-Fußball schon auch ein anspruchsvoller, läuferischer Fußball ist. Jetzt könntest du natürlich sagen, wenn er aber so oft auch die Anfangsformation durchwechselt, dann müssten die Spieler eigentlich zum Beispiel fit sein. Aber du spielst Samstag in Dortmund, wo du 97 Minuten dagegen halten musst. Du spielst eine Top-erste Hälfte gegen die Bayern, wo du läuferisch auch da sein musst. Dann kann auch meine Mannschaft hinten raus. Und es ist ja auch nicht ganz erklärbar, sowas. Plötzlich fällt das 2-1 und dann ist der HSV den einen Tick beim Zweikampf schneller und der andere, wie du sagst, dann hast du auch was zu verlieren, du ziehst dich zurück. Da muss man noch nicht mal jetzt irgendwie eine Pro-Lizenz haben, um zu sagen, so kann dann auch mal ein Spiel laufen. Aber selbst auch die Wechsel, die dann kamen, haben ja insofern keine Ruhe da nochmal reingebracht, dass du sagst, ich bringe jetzt nochmal ein paar fitte Spieler und sowas. Und ja, so musste der FC dann bis tief in die Nachspielzeit eigentlich zittern, bis das Ding natürlich dann...
4-1 Zittersieg habe ich irgendwo gelesen.
Ja,
das ist ja eigentlich paradox.
Ja, ne? Das ist aber irgendwie nicht ganz falsch.
Ja. Ne, also kam ja einiges zusammen. Die letzten zwei Tore sind ja am Ende nur wegen der 9-11-Situation gefallen. Apropos, ich bin noch den geschichtlichen Nachweis schuldig. Mal sehen, wann das war. Das war 2006, genaue Datum. 15.12.2006.
Und sagst du jetzt nur auf Deutschland bezogen, oder?
Auf Deutschland
bezogen. Ja, weil es gab das bei Rangers gegen Celtic im Old Firm mal. Dass die Rangers 0-2 mit 9-11 in 2-2 noch egalisiert.
Ja, und der FC hat es auch geschafft, umgekehrt. Also er hatte 2-2 noch bekommen. Es war aber dann ich erkläre es noch, das war das Spiel gegen Kaiserslautern, am Ende der Hinrunde in der zweiten Liga war es, unter Christoph Daum damals, ne, der relativ frisch da Trainer war. Und da haben die am 15.12. 2-0 gegen Kaiserslautern geführt, die dann noch zu 9 waren. Und haben dann noch das 2-2 gegen 9 kassiert. Allerdings hat der FC in den letzten 7-8 Minuten auch noch zwei Spieler verloren. Allerdings das 2-2 fiel bei 9 gegen 11.
Okay.
Und ich habe das sofort in Erinnerung gehabt. 9-11 im Moment
genannt. Hat Mifsud also, getroffen aus Malta?
ich glaube nicht. Nee, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer getroffen hat. Aber weil das hielt ich auch für unmöglich, dass das passieren kann. Und das hielt ich in dem Spiel nicht für unmöglich.
Ja, wie gesagt, bei 2-1 hatte ja Remberg noch die Schusschance, wo er da so ein bisschen wegrutscht. Ne?
Trifft den da nicht voll. Ne? Und dann Schwäbe zum Glück auch mit. Also aus unserer Sicht
spielt doch jetzt schnell. 3-4 Wochen richtig stabil.
Ja. Ja, es gibt immer noch viele, die ihn kritisieren, dass er da mit der Strafraumbeherrschung...
Ja gut, aber das ist...
Ich glaube, den Skill, den wird er auch nicht mehr...
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu spät, um das noch als Stärke rauszuarbeiten. Aber ich finde schon, dass er zwei Wochen hatte er mal zwischendurch da drin vor dem Hoffenheim-Spiel. Die waren vielleicht nicht so gut, aber bisher spielt er eine richtig gute Saison.
Ja, wie gesagt, nur ein kleiner Rückblick nochmal auf diese Zeit, ne? Und also diese Sorge war ja berechtigt und der HSV hat es dann ja nicht geschafft und der FC konnte dann die letzten Minuten das dann ausnutzen. Und dann durfte auch Elmaler noch sein Tor schießen, der ja in dem Spiel ja schon sehr gut benotet wurde, aber ich fand es eigentlich eher in ein, zwei Situationen ein bisschen überhastet, ne? So wie er da einmal als euer Torwart schon draußen war, dann rennt er mit dem Ball ins Aus, ne? So, ich habe manchmal das Gefühl, er will jetzt immer das Besondere zeigen.
Ne? Ja, so. Gut, das könnte eine Gefahr sein, weil als junger Spieler, was auf den gerade alles einprasselt oder sowas. Auf der anderen Seite, der macht halt 10 Dinger und dann bleibt er vielleicht 6-mal hängen und 2-mal kommt er durch und 2-mal ist es Spektakel. Also für so einen Spieler kannst du ja eigentlich nur A, dankbar sein, wenn du den in deinem Verein hast oder B, wenn du den siehst. Die Frage wird natürlich sein, er ist im Moment, gerade auch bei so einem Spiel, wenn du dann viel Platz hast, ist er natürlich mit seinem Tempo und allem total prädestiniert.
Das war für seine Situation.
Ich fand es interessant, was Jürgen Kohler, der wurde ja letzt nach den beiden, nach Lennart Karl und nach Elmaler befragt und er hat gesagt, er ist mal gespannt bei Elmaler, wenn die Verteidiger sich das mal alles genau angeguckt haben, weil er ja meistens schon diesen einen Move hat, nach innen abzuknicken. Aber im Moment scheinen sie noch kein Rezept dagegen zu finden. Ne?
Ja, sie stellen sich schon ein bisschen besser drauf ein, finde ich schon. Also der Dortmund letzte Woche, da hat auch mal so der, wer war das? Stopp, Schlotterbeck. Ne, mal so gezeigt, als der immer tun, kommt es an mir nicht vorbei. Also wobei, die gucken sich den vorher schon an.
Wobei, selbst da hätte er ja treffen können, wenn er den Konter reinmacht oder sowas. Also er kommt immer noch in diese Situationen. Aber dass natürlich gestandene Bundesliga-Verteidiger sich das mal genau angucken, was der Junge da dreht, das ist auch klar.
Fand ich übrigens interessant. Ich habe das gestern Abend noch gesehen. Gibt ein kleines Video von der FC mit seiner Serie da, so internes da, 24-7 oder was, wo er dann auch dann mal Stellung bezieht, auch selber befragt wird zu dieser Situation, als er in Dortmund auf das Tor zugelaufen ist. Und da hat er dann schon gesehen, diese gelbe Wand, ne? So, und dann hast du Zeit, darauf zuzulaufen, von hinten kommt noch einer ran und grätscht noch in ihn rein und so, ne? Klar, da ist auch selbst so ein wirklich begnadeter Fußballer dann in seinen jungen Jahren natürlich total beeindruckend.
Also wenn er davon nicht beeindruckt wäre, dann muss man sagen, wäre vielleicht auch was irgendwie nicht ganz richtig gelaufen. Ne?
Ja, wie gesagt, so ist das ja in dem Moment tatsächlich wahr. Wenn du dich schnell entscheiden musst, dann guckst du ja nicht, ob da 80.000 oder
ja, gut,
in dem Fall 25.000 auf der
Tribüne. Dass es da schattig wird irgendwann, das hat er schon mitbekommen.
Das hat er mitbekommen, ja. Ja, fand ich interessant. Ja, zum Spiel, das ist ja mehr oder weniger damit jetzt so gut wie abgearbeitet. Ich würde dich mal gern zu deinem HSV noch was befragen. Du hast vor einigen Wochen ziemlich gnadenlos mit dem Verein abgerechnet, mit der Einkaufspolitik und auch mit dem, was erster Absteiger und so. Du warst dich ziemlich festgelegt und dann kam natürlich nochmal dieser Transferschlag, so will ich es mal nennen, mit Arsenal und so weiter. Mhm. Ich denke, deine Meinung hast du jetzt ein bisschen revidieren müssen, oder?
Ja, zu der Meinung, damals habe ich gestanden. Ich habe das Pokalspiel in Pirmasens gesehen, das war eine Katastrophe. Ich habe das Derby gegen St. Pauli gesehen, völlig chancenlos, das war grauenhaft. Und dann, muss man sagen, haben sie mit Vuskovic, mit Vieira, über den wir gesprochen haben, und Lokonga, drei richtig gute Fußballer gekauft. Da muss man dann auch mal Tribut zollen an die das gemacht haben.
Hat das ganze Gefüge verändert?
Total. Ich finde, ich stehe nach wie vor dazu. Ihr wolltet ja auch Torunariga.
Ja.
Also, will jetzt auch nicht irgendwie hämisch werden, aber das ist bisher überhaupt noch nicht die Verstärkung. Dann hattest du im Mittelfeld Capaldo und Remberg. Zwei, die ich immer verpflichten würde, wenn eine Geburtstagsparty meiner Töchter bewacht werden soll. Aber fußballerisch war das jetzt nicht ganz so viel. Und ich finde, da ist enorm was dazugekommen. Ich würde schon sagen, wir sind absolut wettbewerbsfähig. Aber man muss natürlich jetzt auch sagen, du hast Spiele gewonnen, die du vielleicht gewinnen musstest. Und was mir ganz besonders wehtut, ist diese Niederlage gegen Wolfsburg, die ja sowas von absurd war. 25-3 Torschüsse, Elfmeter verschossen, zweimal Alu. Gut, so ein Spiel gibt's auch. Also das heißt, wir sind mit in der Verlosung drin. Das ist mehr, als ich nach zwei Wochen in der Saison gedacht hätte. Aber ich möchte jetzt nicht dauernd Lob hören, weil wir in Leipzig auch gut gespielt haben, weil wir jetzt am Sonntag in der zweiten Halbzeit gut gespielt haben. Da muss jetzt auch mal wieder was Zählbares her, ne?
Okay. Gut, damit haben wir deinen HSV heute richtig mal breit drin gehabt. Ja. Natürlich, weil wir gegeneinander gespielt haben, aber weil es mich auch interessiert hat, weil natürlich ist der HSV auch ein Mitkonkurrent. Auch wir gucken richtigerweise,
wie ich finde, nach unten. Will der jetzt auch gar nicht so irgendwie, aber ich meine, du hast 14 Punkte, du hast eine geschlossene Mannschaft. Ich finde, der FC hat gut eingekauft. Auch die Leute zu Lund und Sibolonson, die du jetzt vielleicht vorher gar nicht so kanntest, die passen richtig gut rein. Manche Spieler wie Schmid, der spielt in der Bundesliga besser als in der zweiten Liga.
Ja, auch erstaunlich.
Genau, mit El Mala und Achas, die Leute, du hast Torgefahr. Du hast, das habe ich ja immer gesagt, du hast einen Trainer, der inhaltlich richtig gut ist. Also der FC wird mit dem Abstieg auf gar keinen Fall was zu tun haben.
Ja, also weißt du, wer siebenmal abgestiegen ist, ja, der ist natürlich ein bisschen vorsichtig geworden. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, der FC gefällt mir auch tatsächlich gut, muss man einfach sagen. Auch,
also wenn ich das vergleiche zum letzten Jahr, wo ich finde, dass der HSV spielerisch deutlich besser war als der FC,
ja,
finde ich, haben sich die Vorzeichen jetzt in der Bundesliga, also das eine, der FC wirkt so wie so ein gestandener, mutiger Bundesligist, dem Spaß, wo man Spaß dran hat, denen zuzugucken, und wir sind noch so ein bisschen in der Findungsphase.
Also der FC spielt, das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen auch mit unseren Experten festgestellt, die ja nicht alle rundweg FC-Fans sind. Der FC spielt gar nicht wie ein Aufsteiger,
ja, genau,
sondern wie einer, der schon mindestens 3-4 Jahre dabei ist. Und
du hast mich auch damals auch mal gefragt, als Kwasniok kam, da habe ich gesagt, du hast überall eine Handschrift erkannt, ob das in Jena, ob in Saarbrücken, ob in Paderborn, und das war immer höchst attraktiver Fußball. Das
aber du hast auch gewarnt, ich kann mich noch gut an unsere 100. Ausgabe erinnern, heute ist 117. Ja. Da hast du ja ein bisschen gewarnt, dass es auch mal, sag ich mal, dass er auch leicht drüber geht schon mal.
Ich habe ihn damals selber in einem Gespräch mal in Saarbrücken, habe ich gesagt, erinnert mich an den jungen Christoph Daum.
Ja.
Dazu stehe ich auch. Ich glaube, dass er jemand ist, der, ich mag das ja auch, wenn einer selbstbewusst mal daherkommt und auch inhaltlich was sagt, aber es ist schon so am oberen Level auch so vom Selbstbewusstsein, und ich glaube da einfach, dass Köln nochmal eine andere Hausnummer auch medial als Paderborn ist, und ich glaube, im größten Erfolg macht man ja oft auch die größten Fehler, da muss man ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt nicht der Erziehungsberechtigte und muss dem auch keine guten Tipps geben, aber ich stehe dazu. Inhaltlich sicherlich einer der stärksten Trainer, die wir in Deutschland haben, und wenn er das so neben dem Platz auch alles richtig einordnet, dann hat der FC einfach einen richtig, richtig guten Trainer.
Ja, viele haben sich ja Sorgen gemacht vorher, dass er genau das ein bisschen, ne, überdreht und, ne, so halt diese manchmal auch etwas sehr selbstbewusste Art. Und aber bisher, muss ich sagen, macht das medial auch ganz ordentlich. Also da gibt es wenig, glaube ich, was man da bemängeln kann. Im Gegenteil, seine PKs sind richtig interessant. Mhm. Also die sind auch deutlich länger als die früheren PKs von anderen Trainern, will gar keine Namen nennen. Aber dann auch hinterher Leute gesagt haben, ich verstehe, was er sagen will. Ne? So, und das gefällt mir ganz gut. Aber gut, wir werden jetzt natürlich abwarten müssen, wie das weitergeht. Und das wird natürlich nächste Woche schon weitergehen. Und da haben wir ja ein Highlight-Spiel vor. Also Derby sind ja auch dein Ding. Ne?
Ja, es gibt für mich drei ganz große Fußball-Derbys aktuell in Deutschland. Das ist das Revier-Derby, was es leider im Moment nicht gibt. Das ist das Nordderby, HSV Werder, was es zum Glück wieder gibt. Und das ist das Rhein-Derby, also ja. Köln-Gladbach, das ist einfach geil.
Was erwartest du? Ich meine, die Gladbacher haben ja gerade ihren ersten Sieg eingefahren. Nicht mit Glanz und Gloria, aber hoch. Also
ja, das war schon, aber also für die Situation, du fährst dahin und denkst, okay, wir haben jetzt mal gegen Karlsruhe gewonnen und müssen jetzt irgendwo mal punkten, fand ich das schon ziemlich souverän, wie Gladbach das runtergespielt hat.
Okay.
Gegen einen momentan allerdings auch ziemlich desolaten Gegner.
Ja, da könnten wir jetzt auch noch drüber reden, lassen wir aber an der Stelle. Ne? Also wir haben Hamburg schon mehr oder weniger abgearbeitet.
Hamburg ist schwarz-weiß-blau.
Nicht braun-weiß. Ja, wie auch immer. Was erwartest du für ein Spiel? Also da jetzt unter den Voraussetzungen auch. Also da bin ich jetzt mal neugierig.
Ja, ich habe... wir haben ja auch in unserem eigenen Podcast haben wir natürlich häufiger über Gladbach gesprochen und eigentlich hast du so gedacht, boah, sind mit dem falschen Trainer in die Saison gegangen, wobei ich Sioane fachlich gar nicht für so einen schlechten Trainer halte, aber er konnte gar keine Euphorie entfachen. Dann kommt Polanski, wo alle sagen, hey, das ist einer aus dem eigenen Stall, ich höre auch nur Gutes über ihn als Trainer eigentlich. Dann holt er diesen 90 Minuten plus 1 den Punkt in Leverkusen und denkst, jetzt geht's für die los, da kriegen die 6 Stück bis 46 Minuten gegen Frankfurt und du denkst eigentlich schon, okay, wenn der jetzt gegen Karlsruhe und Pauli nicht gewinnt, dann musst du den eigentlich auch schon wieder wechseln. Er ist also viel in die falsche Richtung gelaufen, auch viel im eigenen Saft zugeköchelt. Uwe Schröder, ganz guter Mann, ohne jetzt die große Euphorie zu machen. Und ich habe aber schon Teil auch des Spiels gesehen. Er hat jetzt ein bisschen was an der Statik gemacht. Also das sind jetzt keine großen Namen, vielleicht wo du jetzt sagst, da gucke ich direkt drauf, aber dieser Sander, der letztes Jahr aus Kiel kam, der spielt jetzt rechts in der Innenverteidigung. Dann hat er auf der Sechserposition Engelhardt und Reitz aufgestellt. Die machen das ganz gut. Tabakovic habe ich zum Beispiel schon am Anfang gesagt, da war ja Wirkus für alle schuld. Selbst wenn die Putzfrau nicht da war, war Wirkus schuld. Da habe ich gesagt, den Tabakovic, das ist gar kein schlechter Ersatz für Kleindienst, weil sie haben ja mit Hack, Kleindienst und Honorar schon 3 Spieler gehabt, die lange ausgefallen sind. Honorar ist jetzt wieder da. So, und jetzt kommt, glaube ich, für Gladbach ein Spiel aus eigener Sicht, aus deren Sicht, fast zum richtigen Zeitpunkt. Du hast einen kleinen Aufwärtspunkt und könntest mit einem Sieg gegen Köln natürlich die komplette Stimmung einfach ganz anders drehen. Kommst aber gegen einen Gegner, wo du dir schon... Also ich gehe davon aus, dass Kwasniok sagt, ich spiele da voll auf Sieg. Mhm. Sehr interessante Konstellation. Ja. Und ich erwarte alles andere als ein Langeweile da am Samstag. Nee,
das wird, glaube ich, das wird intensiv. Bin ich sehr von überzeugt, nicht nur körperlich, auch so generell vom Spiel her. Ich bin wirklich gespannt und ich würde deine These auch damit unterstützen, dass Gladbach jetzt wirklich ein ganz gefährlicher Gegner ist, weil ich habe das immer so ein bisschen mitgekriegt, dass so gerade, wenn eine Mannschaft so aus einer Krise kommt, und das sind die Gladbacher ja, auch wenn sie jetzt 2 Spiele gewonnen haben, eigentlich immer so ein Derby für die bessere Option ist. Ne? Weil die können, glaube ich, so an so einem Derby kann man sich ja auch komplett aufrichten.
Definitiv.
Ne? So, ja. Da kannst du diesen kleinen Aufwärtstrend, der ja mit 2 Siegen durchaus da ist und absolut auch da ist, nicht nur bestätigen, sondern danach kannst du die ganze Saison noch ganz anders angehen. Ja. Also die Gladbacher stehen ja auch ein bisschen unter Wert da unten. Die sind ja besser als ihr Tabellen.
Ja, also ich würde sagen, vom Personal auf jeden Fall. Aber da sind auch schon Mannschaften abgestiegen, die waren noch stärker besetzt. Es kann aber natürlich auch dazu fügen, dass du jetzt denkst, okay, du hast gegen Karlsruhe gewonnen, gegen St. Pauli. Jetzt noch ein Sieg gegen den FC, dann ist erstmal alles wieder gut. Und das Spiel läuft dann aber nicht direkt so, sondern du musst Widerstand überwinden, wo du dann doch wieder ins Nachdenken kommst. Also ich finde, dass beide jetzt, wenn ich die aktuelle Situation nach diesem Spieltag sehe, beide aus einer ganz guten Situation rauskommen.
Ja, stimmt.
Der FC hat einen guten Abstand nach unten, hat ein wichtiges Spiel gewonnen und weiß, was dieses Derby auch für den eigenen Verein bedeutet. Und der Gegner, wie ich gerade gesagt habe, kann mit einer Woche gefühlt die ganze Scheiße von 3 Monaten oder 6 Monaten oder 2 Jahren erstmal wegmachen.
Ja, ist so.
Ne?
Ja,
also. Und ja. Also, das ist schon eine interessante Ausgangsposition.
Aber du kannst dich ja auch in einem Spiel sozusagen komplett rausnehmen. Mhm. Ne? Wir erinnern uns alle an dieses Spiel, wo Gladbach, glaube ich, die komplette Mannschaft durchgetauscht hat gegen den FC und der FC das Ding dann überraschend gewonnen hat, mhm, und dann auf einmal ging es bergab.
Genau,
und
dann, das war das eines der letzten Spiele unter Marco Rose. Ja, genau. Ne? Und das haben sie ihm ja auch nie verziehen, dass er dieses Spiel nicht in der Wichtigkeit wusste, was das für den Club bedeutet. Ne? Ja,
und dementsprechend, also diese Derbys können tatsächlich
und umgekehrt, weißt du noch, damals in der Saison unter Favre, wo Gladbach eigentlich schon abgestiegen war, mit 7 Punkten Rückstand, 7 Punkten Verschluss und haben euch 5-1 filetiert und haben mit diesem Schwung, glaube ich, in den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt und sich noch in die Relegation gerettet. Ne?
Ich werde ungern daran erinnert, aber natürlich kann
nein,
ich
mich daran erinnern. Nein, aber du siehst halt dann, was auch so ein Spiel freisetzen und bewegen, ja, kann.
Absolut. Ne? Und natürlich hat sich auch unser Malteser Falke da hinten Gedanken drüber gemacht in seinem Urlaub und den sollten wir jetzt auch mal zu Wort kommen lassen bezüglich Gladbach. Sollen wir mal reinhören?
Ja. In erster Linie bin ich sehr erleichtert, dass Gladbach jetzt doch den ersten Saisonsieg vor dem Spiel gegen den FC eingefahren hat. Dann ist nämlich dieser ausgerechnet Moment nicht mehr gegeben. Also dieses ausgerechnet gewinnen sie dann wieder gegen uns. Das hält mich sehr an diese Favre-Zeit mit dem 5-1 und dem ersten Spiel von Ter Stegen erinnert. Dem ist jetzt nicht so. Sie kommen jetzt mit deutlich mehr Selbstvertrauen und Rückenwind dran, sind auch im Pokal natürlich weitergekommen. Langsam greifen mehr und mehr die Sachen von Polanski. Sie haben mit Tabakovic jetzt einen, der die Tore erzielt. Honorar kommt langsam zu alter Form zurück, der ein ganz wichtiger Spieler für sie ist. Vielleicht sogar der wichtigste, der zeitweise ja auch gefehlt hat. Und da ging gar nichts im Gladbacher Offensivspiel. Selbst Neuhaus ist zurück, also so ein bisschen fügt sich da alles ein wenig. Dennoch glaube ich, dass der FC sehr große Chancen hat, da Punkte mitzunehmen. Aber es wird rassig, es wird umkämpft und es wird so, wie man sich ein Derby wünscht, glaube ich, mit vielen Toren und einem hoffentlich besseren Ende für den FC. Und ich glaube und hoffe, dass der FC das Spiel mit 3-2 gewinnen wird. Und auf jeden Fall absolut spannend und die Woche wird jetzt geil mit Blick auf dieses Spiel. Das wünsche ich auch allen Hörern natürlich. Ciao, ciao.
Ja, soweit das Orakel aus Malta. 3-2 für den FC, gehst du mit?
Ich sag 2-2.
2-2.
Aber ich glaube auch, dass es ein rassiges Spiel wird.
Ah, okay, ich hoffe natürlich auf einen Sieg und tippe jetzt mal 4-1. Also,
4-1?
Ja, ja, das hätte ich übrigens auch letzte Woche tippen sollen. Ich habe 3-1 für den FC getippt.
Das muss
ich
jetzt mal
gegen HSV und Julian hat 4-0 getippt. Wir haben uns auch beide nur knapp verpasst, wenn wir natürlich auch wissen, dass das Spiel unter gewissen Voraussetzungen
also, so wenn ich das jetzt nur mal habe, du bist doch normalerweise die Vorsicht in Person. Und ich höre jetzt gerade Borussia Mönchengladbach 1, 1. FC Köln 4. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, hast du richtig verstanden.
Gut, bemerkenswert.
Ja, kann übrigens genauso laufen wie gegen den HSV. Ne? Dass es ein 1-4 der zittrigen Sorte ist, ne? Weißt du ja nicht. Mhm. Weil am Ende fallen ja oft die Tore. Und das habe ich übrigens schon oft festgestellt, dass, wissen wir alle, in der Schlussviertelstunde geht es ja manchmal richtig ab. Ne? Wenn die eine Mannschaft vielleicht dann konditionell abbaut und dann alles riskiert, alles nach vorne wirft, und dann fallen schon mal gerne 1-2 Tore und dann wird auch ein Engelsspiel mal deutlich. Ne? Und das ist das, was dahinter steht. Ich glaube nicht, dass der FC jetzt mit Glanz und Gloria 4-0 da zur Halbzeit schon führt und dann am Ende nur verwaltet und dann am Ende einen Gegentor kassiert. Also mein 4-1 ist eher so in der Richtung, wie wir es gerade gehabt haben.
Okay.
Und ich versuche es einfach mal so zu begründen. Alles Weitere werde ich dann nächste Woche erzählen, warum das nicht so gekommen ist. Ja, wir werden sehen. Ja, haben wir noch irgendwas, was wir abarbeiten müssen? Ich glaube nicht. Ne, wir sind mehr oder weniger durch. Es sei denn, du willst noch was loswerden.
Ne, also ich hatte dir vorher gesagt, ich habe 50 Minuten Zeit. Also überragend, wie du das hier eingehalten hast.
Ja, also ich meine, ich halte mein Wort. Ne? Ich versuch's
zumindest. Du versprühst auch so diese Leichtigkeit des weißen Balletts hier so.
Ja, also ich habe irgendwie so in letzter Zeit, macht es wieder Spaß, FC-Fan zu sein.
Das kann ich nachvollziehen.
Wir hatten ja auch lang genug Zeiten, die nicht so lustig waren. Und
dann genieße es.
Ich genieße es, weil ich genau weiß, wie schnell es wieder vorbei sein kann. Und in diesem Moment verweise ich natürlich auf unser schönes Buch Fahrstuhljahre. Ja, 7 Abstiege, aber auch 7 Aufstiege. Nicht alles. Der erste Abstieg war ja seinerzeit im Jahr 1998. Aber wir haben das alles mal hier zusammengetan. Ne? Thomas und ich haben ja das erste Thekenphilosophenbuch gemacht und Julian und ich, das zweite. Und das dient natürlich zum Erhalt dieses Podcasts. Ihr könnt es nur bei uns bestellen, nirgendwo anders. Und es wird auf jeden Fall vor Weihnachten fertig sein. Und damit habe ich die Werbung auch noch abgearbeitet.
Gut.
In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss zusammen. Thomas, dir auch. Alles Gute.
Danke. Vielen Dank, alles Gute, schöne Woche. Ciao.
Ciao.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.